Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Die dänische Schriftstellerin und Performerin Madame Nielsen ist heute mein Gast. Bonjour, Madame.
Ah, bonjour, Britta.
Was für eine Aussage oder vielleicht auch Ansage steckt in Ihrem Namen, Madame Nielsen?
Ah, das ist, weil ich als Madame Nielsen in Paris in le 10e Arrondissement geboren bin, kam ich zur Welt in 2013. Vorher war ich ein bisschen jüngerer Mann und vor vielen Jahren eine sehr hübsche Junge und Musiker in einer Rockband damals, aber jetzt bin ich Autorin und auch sehr hübsch, aber schon ein bisschen älter jetzt.
Was steht denn in Ihrem Ausweis?
Mein Ausweis steht jetzt, zur Zeit steht Lou Camille Nielsen.
Und wie nennen Sie Ihre besten Freunde?
Madame Nielsen. Und mein Sohn sagt Nielsen und meine Tochter sagt Madame oder Mama oder Vater.
Okay, also wir merken schon, das Spiel mit Identitäten geht los.
Das ist kein Spiel, das ist sehr ernst. Es steht ja in meinem Ausweis.
Das werden wir noch klären in dieser Stunde. Madame Nielsen, geboren als Klaus Beck Nielsen.
Nein, ich bin namenlos geboren und danach.
Die dänische Künstlerin Madame Nielsen macht Musik, spielt Theater und schreibt Romane, wobei die Künste durchaus ineinander fließen. Gerade geht ihr DAAD-Stipendium in Berlin zu Ende. Wie lange waren Sie jetzt hier? Ein Jahr?
Ich war hier ein Jahr und ich möchte nie wieder weg von Stuttgarter Platz und mein Charlottenburg gehen.
Dieses Stipendium ist an eine Wohnung gebunden in Berlin-Charlottenburg, große Altbauwohnung. Wer hat denn, bevor Sie da eingezogen sind, schon alles in dem Bett geschlafen?
Susan Sontag und Imre Kertész und Andrei Tarkowski und andere.
Große Namen.
Ja, viele haben den Nobelpreis bekommen. Ich werde erst den Nobelpreis bekommen.
Sie waren ja früher auch schon zu Auftritten und zu Lesungen in Berlin. Das waren vermutlich eher flüchtige Begegnungen mit der Stadt. Wie hat sich das denn jetzt in diesem einen Jahr angefühlt und wie haben Sie sich hier eingelebt?
Ja, also vor allem laufe ich zu Fuß überall und das heißt, dass ich versuche, auch ganz Berlin kennenzulernen und das tut man am besten zu Fuß.
Von Marzahn bis Tegel?
Ja, ich war überall, ein Tag pro Woche. Ich habe ja keinen Ruhetag. Ruhetag ist für mich ganz Tag, wo ich laufe. Ich muss ja alles sehen und mit den Menschen anschauen und mit den Menschen sprechen. Ich bin ja auch Anthropologin, so ich muss sehen, wie die Menschen leben und wie es in ihren Seelen zugeht.
Was ist denn daraus künstlerisch in dieser Zeit entstanden? Wie haben Sie dieses Stipendium genutzt?
Also wegen Corona. Ich hätte ja mit meinem neuen Roman auf Deutsch, Das Monster, hätte ich ja auf Lesereise ins ganz Deutschland und in der Schweiz gehen sollen. Aber alles wurde abgesagt wegen Corona. Und dann habe ich seit 1. November Tag und Nacht geschrieben auf einem Roman in 5 Teilen. Pentagon schmilzt, Pentagon geschmolzen heißen. Und das besteht aus 5 kleinen Romane. Meine Verlegerin sagt, das ist ein Hauptwerk.
Aha.
Aber das ist nicht das Nächste, weil so.
Geht es dann um Berlin?
Auch um Berlin, ja. Es geht über 200 Jahre und es geht auch durch Corona in die Zukunft, in die Klimakollaps und zum Ende der Geschichte. Und
haben Sie den auf Deutsch geschrieben oder auf Dänisch?
Auf Dänisch, ja.
Ich habe die beiden Romane von Ihnen gelesen, die aus dem Dänischen ins Deutsche schon übersetzt worden sind. Werden wir später noch genauer drüber reden. Das Monster haben Sie gerade schon erwähnt. Ein endloser Sommer war das erste Buch sehr erfolgreich.
Der endlose Sommer.
Der endlose Sommer. Ja. Das sind Wort- und Gedankenströme. Also da gibt es Sätze, die hören nicht mehr auf. Nicht auf der ersten, der zweiten, der dritten Seite. Die ziehen sich über viele Seiten. Das ist so ein Schreib- und Leserausch. Schreiben Sie auf Deutsch auch so?
Ich schreibe auf eine andere Art und Weise auf Deutsch, weil Deutsch eine andere Sprache ist. Aber ich glaube, dass die Musik dieser besonderen Madame Nielsen Stimme ist schon die gleiche Stimme, aber es entsteht ja eine andere Musik, weil es eine andere Sprache ist. Aber es ist ein Strom, aber es ist ein sehr bewusster und erzählerische, weil ich will ja Erzählungen, ich will die Menschen Geschichten erzählen über Liebe und Monsters und endlosen Sommern. Ich will meine Lesern verführen.
Der endlose Sommer, ich würde sagen, es geht um ja, Liebe und die Angst davor. Es geht ums Erwachsenwerden und die Angst davor. Es geht um das Frausein und das Mannsein und die Angst davor. Dieses Buch sollte ja auch in diesem Jahr auf die Bühne gebracht werden.
Ja, im Schauspiel Köln und es war kurz vor der Premiere. Ich hätte sogar eine Rolle darin spielen sollen und ich war zur Probe in Köln. Das war eine wunderbare Regisseurin, Lucia Bieler.
Ja, kommt das jetzt nicht noch raus?
Und ich hoffe das und ich glaube, dass es wird im Herbst die Premiere sein.
Wie ein Refrain wiederholen Sie einen Satz wieder und wieder in diesem Buch. Der Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß.
Ja.
Das ist wie überhaupt der gesamte Text ja auch sehr musikalisch. Wie klingt denn das im dänischen Original?
Den unge Drengen. Som måske er en pige, men endnu ikke ved det.
Auch musikalisch.
Ja, ich mag gerne Requiem und es ist versucht so eine Totenmesse, aber eine helle, berauschende Totenmesse, wie von Ligeti, Benjamin Britten, Mozart, Fauré, all diesen Requiem, die sind ja so schön. Und
das heißt, diese Musikalität haben Sie in sich, wenn Sie schreiben?
Ja. Wenn ich mit einem neuen Roman anfange, dann muss ich zuerst die Musik hören. Also mit der endlose Sommer kam es eine Nacht in Paris, als ich wohnte in so einem ehemaligen Kloster und Le Recollet. Dann wartete ich Wochen und Monate und dann plötzlich eine Nacht, tief in der Nacht, kam den ersten Satz zu mir und dann wusste ich mir, dass ich mich nur in dieser Schatz stürzen müsste.
Der Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß, wie viel von Ihnen selbst steckt in diesem Jungen?
Ja, das weiß ich nicht. Es geht ja um ihr Schicksal. So, das weiß ich noch nicht, weil ich noch immer mitten im Lebensstrom fließe.
Suchen Sie danach, das rauszufinden?
Nein, ich verwandle mich immer. Um im Leben zu bleiben, muss man sich einfach dem Leben hingeben.
Getauft als Klaus Beck Nielsen nach der Geburt 1963 in Dänemark. Wo denn dort?
Ah, oft steht, dass es in Aalborg war, aber meine Mutter hat mir gesagt, dass es war in Aarhus.
Was haben Sie als Kind am liebsten gemacht?
Es war nicht viel zu tun. Ich war in 7 verschiedene Grundschulen. Und,
7 Grundschulen?
Ja, nicht, weil ich so schlimm war, aber weil meine Eltern, sie wollten eigentlich kein Kind so früh. Sie waren sehr jung und das war vor dieser Pille. Und dann waren sie mit den beiden Ausbildungen nicht fertig und dann immer ein neuer Job. Und dann musste ich immer Schule
wechseln.
Wechseln, ja. Und dann stellte sich immer heraus, dass in der ersten Woche glaubten alle die anderen Jungs, dass ich ein Mädchen war.
Warum?
Weil ich bin ja so ziemlich, wie sagt man, fragil, körperlich.
Ja, sehr dünn,
und,
sehr
ja, so, zerbrechlich. Und sehr leicht, so wie ein Strohhalm. Es bricht ja auch nicht, weil ich bin sehr stark, glaube ich. Habe eine furchtbare Wille. Aber dann wollten sie mit mir nicht baden. Der erste Turnstunde.
Nicht in die Dusche oder was?
Die glauben ja, dass ich ein Mädchen war. Und dann stellt sich heraus, dass ich ja also doch so ein kleines Dings hatte. Und dann wurde ich ein Junge. Es war immer so Vororte, Neubau.
Gebiete.
Das war 7 verschiedene Nichtssagende, so Nirgendwos. Und da war immer nur eine Schule und eine Sporthalle. Und es gab in meiner zu Hause keine Bücher, keine Literatur oder Kunst oder sowas. So, ich war auch das dänische Fußballmannschaft für
Nationalmannschaft
für die 10-Jährige, als ich 10 Jahre alt war.
Also Fußball
Left
war
Wing,
linksaußen.
Linksaußen. Und ich war sehr gut. Ich habe viele Tore geschossen. Und aber dann irgendwann habe ich die Musik entdeckt.
Ah ja, weil das wollte ich fragen, wie die Kunst in Ihr Leben gekommen ist.
Jeden Samstag gab es in der Fernseh Fußball aus England. Und das hat mein Vater immer geguckt, im Sofa liegend und ich auch dann, weil was sonst sollte man sonst machen? Und irgendeinen Tag hat er vergessen, das Fernsehen auszumachen. Und nachher gab es der Samstagkonzert live aus irgendwo Und da war...
Rockmusik.
Nein, da war der rumänische, charismatische Dirigenten Sergei Celibidache.
Ah.
Und er hat dirigiert. Ich weiß nicht, was er dirigiert hat, aber es war so wahnsinnig. Und ich war völlig...
mitgerissen.
Ja, es war magisch, diese Musik. Und das wäre eine völlig andere Welt gesehen.
Mhm.
Und dann fing es mit der Musik an. Dann habe ich angefangen, Querflöte zu spielen. Aber ich hätte eigentlich Cello oder Klavier. Das war zu viel so ein hübsches Instrument.
Mhm.
Und ich bin ja böse.
Sie haben in einer Performance Ihre eigene Beerdigung inszeniert. Und zwar die Beerdigung dieses Klaus Beck Nielsen, den Sie loswerden wollten. Warum wollten Sie den Mann loswerden?
Oh, ich habe mich ja immer mit dieser Identitäten auseinandergesetzt und nachgefragt. Warum glaubt jeder Mensch, dass ich bin der oder die, die ich bin? Weil das Leben ist ja eine ständige Verwandlung. Die Geschichte der Menschheit und der Erde ist ja eine ständige Verwandlung. Und ich glaube, dass der Mensch ist eher ein Potenzial. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten.
Aber es muss ja irgendwas gewesen sein, warum Sie diesen Mann in sich loswerden wollten, ablegen wollten.
Ich wollte die Menschheit zeigen, wenn du glaubst, dass ich bin, der ich bin. Oder die, die
dann
ich
irrst
bin,
du dich.
Dann kannst du deine Identität ablegen und ein anderer werden.
Mhm.
Das ist möglich.
Das
dann,
klingt jetzt
dann
aber mehr nach Experiment.
Ja, ja, ja. Ich höre nicht zum freudianischen Jahrhundert. Es steckt keine Trauma hinten oder sowas.
Wenn Sie jetzt als Frau durch die Welt gehen, wie fühlt sich das an? Was ist anders?
Es ist wunderbar. Also mein kleiner Junge, als er 2 Jahre alt war, war er mit seiner Mutter zu Besuch in Paris bei mir, mit Stine, meine Lebensretterin. Und es wurde dann plötzlich warm und sie hatte so ein Sommerkleid. Und dann habe ich das angezogen und dann sah ich das, wow, bald werde ich ja ein bisschen älter. Und kennen Sie dieser, das habe ich gesehen bei meinem Vater, aber auch viele Männer, die werden ja so sauer, wenn sie alt werden. Und hager und bitter, weil das Leben war nicht mehr so gut. Und die Frauen, die gehen ja zur Kultur und die sind so immer noch lebensfressend. Dann dachte ich, also eher eine schöne, nicht mehr so ganz junge Frau zu sein, als...
Aber diese Geschichte, Madame Nielsen,
ja,
die erzählen Sie immer wieder. Mich überzeugt die nicht.
Nein?
Nee.
Aber es ist wahr. Also das Problem ist, dass ich kriege ja immer diese Frage. Und dann muss ich ja die Wahrheit sagen. Sie können meine Stine, meine Frau, ja. Ich bin ja als eine lesbische Frau, ich mag gerne Frauen. Und besonders Stine. Sie können sie gerne anrufen und sie wird sicherlich diese Geschichte erzählen, weil so war es.
Woher kommt das denn, dass Sie sich um nichts in der Welt einordnen lassen wollen? Hat man Sie früher irgendwie versucht, sehr strikt in irgendwelche Kategorien zu pressen? Oder woher kommt dieser Impuls?
Ich weiß es nicht, weil meine Eltern, die sind, was man normal nennen würde. Ich konnte alles machen. Es war kein Druck, das war keine militärische Erziehung in meiner Kindheit. Es war ja so den 70ern und 80ern, das war so ziemlich locker alles in Klein-Dänemark.
Madame Nielsen hat uns auch Musik mitgebracht, zum Beispiel diese hier.
There's a black man on the rise. When my black skin out seduce you, my white teeth decompose you. There's a black man on the rise. There's a black moon on the rise.
Black Moon Rising, worum geht es in dem Song?
Es geht um ein, ja, es passt sehr gut zu unserer Zeit jetzt, weil es geht um ein bürgerlich erzogener Mädchen, die alles bekommen hat und das war in ihrer Kindheit nur langweilig dann, weil es war ja keine Risiken, das war kein Druck, alles war möglich und man braucht ein bisschen Widerstand, man muss etwas wagen. Und dann träumt sie davon, eine schwarze Frau zu werden. Also Identitätsverwandlung. Mhm. Wie wir gesehen haben in dieser Failed State of United States, wenn man eine schwarze Frau ist, dann gibt es schon etwas zu tun. Dann muss man kämpfen.
Das wäre ja auch nochmal eine Verwandlung für Sie.
Ja, ja. Das habe ich in einer Performance auch unternommen und in Zusammenarbeit mit einer Fotografin auch und mit Musik dann versucht, wie wäre es, wenn ich mich in eine schwarze Frau verwandeln würde. Weil ich glaube ja, dass man muss versuchen zu verstehen, wie die anderen sind. Und
das zieht sich so durch Ihr Leben.
Ja.
Sie haben noch ein anderes Stück mitgebracht, All My Peanuts. Das hören wir jetzt mal ganz. Für wen haben Sie das geschrieben?
Für meinen Sohn Samuel.
Und? Zum Einschlafen oder zum Trösten?
Ja, aber das ist ein Liebeslied. Er ist ein Wunderkind. Sehr, sehr begabt und spielt wunderbar Klavier und ist so voller Fantasie und der ist viel klüger als ich bin.
Text und Musik von Madame Nielsen?
Ja.
Before I didn't know what I was doing in this dump, I was drinking of the darkness, I was lonesome eating dirt. Then I saw you leave the mothership like a prophet of my death. You're my duty, you're my worries, you're my trouble and my bliss. I'll offer you my suffering, I'll offer you my soul. I will leave you all my peanuts, I will carry you back home. Sunlight in your room, our shadows dancing on the wall, and the day will start to grow. You'll tell me about the white shark and the moon behind the moon. I'll serve you milk and apples, I will show you how to move. The early afternoon will make us want to kneel and pray. The days will turn like daffodils and you'll tell me it's okay. And when the days are done and there's nothing more to say, I'll whisper, please turn off the lights and carry me away. Oh.
Madame Nielsen hier mit The Nielsen Sisters, All My Peanuts. Ja. Musik und Literatur fließen ineinander. Auch der Anfang des Jahres auf Deutsch erschienene Roman Das Monster hat ja eine starke Musikalität. Ich versuche mal, das Buch ein bisschen zu erzählen. Es ist ein Protagonist in New York. Der lebt Tag und Nacht sehr unterschiedlich in zwei Welten. Am Tag tummelt er sich als so eine Art Praktikant in der legendären Avantgarde-Theatergruppe The Wooster Group. Nachts durchlebt er ein ziemlich perverses Sexritual mit zwei zwillingshaften Männern. Worum ging es Ihnen in diesem Buch?
Es spielt sich ja in New York, so ist sehr ein New York-Roman. Und es geht um den Versuch, wie wäre das richtige Leben? Also wie soll man sein Leben leben? Gibt es eine Möglichkeit, sich von sich selbst zu befreien? Und es spielt sich in den frühen 90ern, 1993. Und er erzählt, vorher war er in der Sowjetunion und er hat die Sowjetunion zum Fall gebracht. Und jetzt will er auch dieses beschissene amerikanische Imperium zum Implodieren bringen. Und er will der neue William Dafoe auf der Bühne und in Hollywood sein.
William Dafoe, der zu dieser Theaterwelt der Wooster Group gehört. Es wird ja kolportiert, dass Sie selbst mal bei der Wooster Group waren. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich bei dem, was ich über Sie lese, glauben soll kann oder auch nicht.
Nein, und wenn ich jetzt die Wahrheit erzähle, dann sagen Sie mir, dass Sie mir nicht glauben.
Kann passieren.
So, aber ich war mal in New York, das glaube ich jedenfalls. Und ja, und dort habe ich gesehen, dass das ist so, wenn man als Europäer, ich bin sehr europäisch, nach New York kommt, dann hat man ja, das ist so komisch, weil das, man hat ja alles vorher gesehen. Weil es gibt diese amerikanische Bildkultur hat man und dieser New York ist so ein Mythos, so dass in gewisser Weise spielt New York immer sich selbst als so ein Klischee.
Ja, so beschreiben Sie das ja auch, eine Welt, in der alle irgendwie ihr Leben performen,
ja,
und sich selbst dabei verlieren oder vergessen.
Ja.
In beiden Büchern spielt das Sterben eine Rolle, auch das Sterben an AIDS. Warum war Ihnen das wichtig?
Das war sehr wichtig in der Zeit. Es in den 80ern, wo sich Der endlose Sommer spielt. Ich glaube, dass ein kluger Rezensent aus Köln hat geschrieben, das Monster ist der schwarze Rückseite des weißen endlosen Sommer. Weil
also der die Klammer so, der beiden Bücher. Hm?
Ja, das irgendwie, aber beide schwarz und weiß sind ja verführend. Und stellen wir uns vor, dass ich in den frühen 90ern in New York war. Und das Merkwürdige war, das war kurz danach, dass ganz, ganz viele Homosexuelle waren gestorben, von AIDS gestorben. Und dann kehrten sie alle zurück in diese Clubs und haben dieser Gruppensex überall also betrieben. Und das ist ja verrückt. Das ist so, wie wenn es hier in der Corona-Zeit jetzt alle ins Konzert gehen oder in der Demo ohne Maske. Aber das haben sie gemacht in dieser Clubs. Sie kehrten zurück und haben einfach dieses Leben fortgeführt, so wie Wahnsinnige.
Die Performerin und Autorin Madame Nielsen hat sich in ihren Gesamtkunstwerken auch immer wieder mit der Politik auseinandergesetzt. In den Jahren, in denen sie ohne Namen gelebt haben, da waren sie so eine Art Versuchsperson in einem Unternehmen. Das Beckwerk hieß das, da ist ihr früherer Name also drin aufgegangen, Beck. Und diese Versuchsperson, die wurde in verschiedene Krisengebiete geschickt, in den Irak, den Iran, nach Ägypten. Haben Sie diese Reisen wirklich unternommen oder ist das alles Erfindung
ja.
und fiktives Leben?
Ich war in 2003 bis 2004 in dieser Krieg in Irak. Ich war dort mit einem Thomas Altheimer, der damals Rasmussen hieß. Und wir waren in Anzug und Krawatte und als richtige klassische europäische Diplomaten sind wir in Irak eingewandert und mit einem alten Auto und zwei Iraker, einen alten gebrauchten deutschen BMW, durch ganz Irak vom Süd bis in den Norden.
Was war Ihr Auftrag?
Die Demokratie einzuführen.
Wie haben Sie das gemacht?
Die Demokratie war dann tragbar in eine Kasten. Und diese Kasten war leer. Und wir waren die einzige Zivilisten aus dem Westen, das ich in zwei Monaten dort getroffen habe. Alle anderen waren Militärleute, also Amerikaner. All diese amerikanischen Jungs in ihren Tanks, Kampfwagen, wie heißt es auch?
Panzer,
ja. Ich habe viele Toten gesehen und das war wirklich grenzüberschreitend. Aber wir haben uns mit den Menschen getroffen, also mit den Bürgern und versucht, mit ihnen einen Dialog zu machen über, wie können wir die Demokratie in Irak einführen.
Und was gab es für Reaktionen?
Damals war die Welt, auch die irakische Welt, immer noch offen. Und das heißt, dass beide die Islamisten und die alte Kommunisten und die ehemalige Diktatorfreunden, die waren dort und haben viel diskutiert. Aber leider vor allem den Männern. Deshalb haben wir auch Treffen gemacht, nur mit den Frauen. Und das war sehr, sehr spannend und wichtig, glaube ich.
Wurde das dokumentiert?
Damals nur über Foto, aber ich habe später eine Romantrilogie, weltpolitische Trilogie, es besteht aus die Selbstmordaktion über Irak und dann nachher waren wir später, zwei Jahre später waren wir in Iran, um eine zweite und bessere Revolution zu machen und das ist das letzte Band, der Fall des großen Satans und
gibt's aber nur auf
dazwischen
Englisch,
aus, ja, der Souverän, aber irgendwann erscheint es bei Kiepenheuer und Witsch auch.
Für andere Projekte haben Sie sich zum Beispiel mit Marc Jongen getroffen, dem rechten Vordenker der AfD, der im Bundestag sitzt, auch mit einer Gruppe von Identitären. Das hat viele irritiert. Warum haben Sie das gemacht?
Weil ich glaube, man muss auch die Menschen, die man vielleicht nicht verstehen und mit denen man nicht einig ist, man muss sich mit denen auseinandersetzen setzen und in den Augen schauen und mit denen reden. Weil nur dadurch erkennt man, wer bin ich und wer bist du im Moment.
Und was hat das gebracht?
Das war sehr interessant, weil es war, natürlich war es nicht, wie ich mich vorgestellt hatte. So sind die Menschen, sind ja immer sehr viel vielfältiger, als man glaubt. Diese Stereotypen, das wir immer in uns herumtragen, so sind die Menschen nicht. Und so war Herr Jongen auch nicht. Und vor allem waren die jungen Identitären, die war eigentlich sehr lieb und sehr jung und sehr idealistisch und vielleicht auch naiv, weil das ist man ja auch als junger Mensch.
Aber was bringt das, diese Vielfalt, wie Sie sagen, zu entdecken, wenn in den politischen Parolen trotzdem nur Einfalt rauskommt?
Wir sind ja alle gemeinsam auf dieser Welt und auch in diesem Land. Und deshalb kann man nicht dieser Gesellschaft weiterbringen. Wir müssen alle damit beauftragt sein, zusammen. Man kann nicht glauben, dass nur wir sind an der Macht. Und das können Sie, die Identitären, natürlich auch nicht. Sie haben auch mich in den Augen geschaut. Und ich glaube, dass vielleicht kann ich auch etwas in Ihnen denen beeinflussen. Also es wurde sehr inspiriert und die haben sich auch gegenüber mich so bloßgestellt und als verwandlungsfähig herausgestellt. Das ist nur, wenn die Menschen in zu große Gruppen zusammenkommen, dann wird es so einfach. Wenn sie ihren Aktionen machen, dann wird es alles so, sagen wir mal, ein bisschen einfach, was sie machen. Oft die Identitären, und da gibt es ja auch Hierarchien. Und der Idealismus ist ja auch problematisch, weil die Welt ist ja sehr konkret und real und es ist ja kein Hirngespinst. So, und man muss sich, das haben wir vom 20. Jahrhundert gelernt, dass wenn man irgendeine Vision hat und glaubt, dass man es nur einführen kann. Das ging schief in der Sowjetunion, es geht schief in überall, also mit religiöse, und man kann nur jetzt nur USA sehen. Die haben eine schöne Grundgesetz, schöne Worte, aber diese Gesellschaft ist ja völlig kaputt.
Kunst und Politik. Es gäbe noch viele Beispiele, über die wir reden könnten. Madame Nielsen hat sich auch intensiv in die Debatte um Peter Handke zum Beispiel eingemischt. Uns rennt die Zeit davon. Ich würde noch über einen anderen sehr nachdenklichen Text kurz sprechen wollen, den Sie vor kurzem in der Süddeutschen geschrieben haben, über das Sterben Ihres Vaters. Er ist in Dänemark gestorben, während Sie hier in Berlin ein Buch geschrieben haben über ihn.
Ja, also
und das führt zum allgemeineren Nachdenken darüber, ob Schriftsteller eigentlich das reale Leben verpassen, weil sie es ausschließlich in der Literatur leben.
Also es war so, dass er war schon älter und er hatte Angst. Er war ja ein Mann, ein älterer Mann. Und die haben ja so viel Angst vor dem Sterben und sie trauen sich nicht, den Tod in den Augen zu schauen. Und dann wurde er krank und man hat mir, meine Lebensbegleiterin und meine Mutter hat mir geschrieben, dass Vater ist im Krankenhaus und er liegt im Koma und es ist ein bisschen gefährlich jetzt und bitte nach Hause kommen. Und dann bin ich ein paar Tage in Dänemark gewesen mit meiner Mutter auf dem Krankenhaus und mit meinen beiden Schwestern. Und dann bin ich dann zurück nach Deutschland und Dänemark gegangen. Und sie haben mir gesagt, ja, aber kannst du nicht sofort zurückkommen? Und ich sage, ja, aber ich muss zuerst in Hamburg auftreten. Und es ist, und dann kam ich nach Berlin und plötzlich wurde ich besessen von, ich hatte ein problematisches Verhältnis zu meinem Vater. Wir waren sehr verschieden, aber ich habe ihn geliebt und er hat mir geliebt. Aber es war nicht einfach. Und plötzlich habe ich angefangen, über ihn zu schreiben und seine Lebensgeschichte und eine Darstellung von ihm. Und ich wurde davon besessen. Und ich 7 Tage und Nächte habe ich einfach losgeschrieben. Und es war mir sehr wichtig. Und plötzlich wusste ich, dass ich, also ich muss zu seinem Tod kommen,
bevor er tatsächlich gestorben ist.
Ja, bevor er selbst zum Tod kommt. Und das heißt, dass ich jeden Tag haben sie mir gesagt, jetzt, bitte, bitte, jetzt geht's, wird es. Und dann sogar im Zug in den Norden habe ich weitergeschrieben und dann bin ich angekommen eine Stunde, bevor er tatsächlich starb. Und ich war dort. Und
jetzt wüsste ich aber doch gern noch, was so problematisch an der Beziehung war.
Wenn zwei Menschen so, das ist sehr schwierig, dieser Blutband. Also man wird in irgendeine Familie eingeboren und in all den anderen Bereichen des Lebens kann man mehr oder weniger entscheiden, mit wem man zusammen ist, aber da kann man nicht mit der Familie. Und das heißt vor allem so, ich war ja irgendwann ein Sohn und das Söhne und Väter, das weiß man auch in Deutschland, das kann problematisch sein. Und ich hatte so eine spitze Nase und ich wusste immer alles über die Welt und mein Vater war eigentlich sanft. Und ich war schon mit 10, 12 Jahren, habe ich, wenn er etwas gesagt habe, habe ich, nein, so ist es nicht. Und ich tue das hier. Aha, aber kannst du nicht bitte? Nee. Dann habe ich was anderes gemacht. Und ich war sehr hart, glaube ich. Und er war sehr sanft und er hat mich nie geschlagen oder sowas. Aber ich wollte, dass er Sergei Celibidache gewesen wäre und mich gesagt hätte, du sollst 5 Stunden pro Tag Geige spielen und Philosophie lesen und die Kunstgeschichte lesen und die Politik erforschen. Aber das hatte er nicht. Er mochte gern Sport und er wusste nicht viel über sich selbst. Und ich habe ja über alles nachgedacht und er war außerstande dieser Generation von Männern, die wissen ja nicht viel von sich selbst.
Madame Nielsen, ein Jahr Berlin geht zu Ende. Gehen Sie denn zurück nach Dänemark?
Also ich hoffe, dass jemand hier diese Sendung zuhört und eine schöne kleine Wohnung in Charlottenburg oder irgendwo in nicht so weit draußen in Berlin hat, so eine nicht zu teure Wohnung und dass ich dieser Wohnung für immer den Rest meines Lebens mieten kann.
Würden Sie sich für einen ordentlichen Berliner Mietvertrag auch wieder einen ordentlichen Vornamen anlegen?
Mein Vorname Luca Mill ist doch schön,
oder? Ach so, Luca Mill, stimmt, habe ich schon
vergessen. Ja, das steht in alle meine deutschen Papiere jetzt. Und das ist doch ein schöner Name, so ein bisschen wie hieß sie, Lou André Salomé?
Also Lou Camille Nielsen, wer diesen Namen auf dem Klingelschild haben will und eine Wohnung frei hat, kann sich melden. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.